Licht ist in so vielen Bereichen wichtig, aber es ist auch für unsere Seele ganz arg wichtig. Und zwar geht Jesaja als nächstes drauf ein, auf, was könnte das sein? Das ist ein Erntekorb. Da sind Radieschen, da ist Salat, Tomaten, Äpfel, Karotten, Kürbis. Richtig, genial, klasse. Was so die Früchte des Erdbodens, wenn man so sagen will, was die hergeben. Man könnte jetzt auch sagen, das ist so ein Erntedankfest-Portfolio oder Korb. Ich habe da noch einmal eine mitgebracht, da sind dann auch noch rote Rüben mit drin dabei und Paprika und Zwiebeln, Kartoffeln, Kraut, Lauch, was es so gibt und dann eben auch verschiedene Kräuter, wie jetzt hier zum Beispiel Petersilie und so weiter, Blaukraut. Ja, das sind alles Dinge, die Gott schenkt. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel so ein Erntedank ist, ja, was soll da eigentlich zum Ausdruck bringen, Ausdruck kommen? Dank über das, dass Gott das alles wachsen hat lassen. Ja, jetzt wenn ich, ja gut, jetzt euch brauche ich nicht fragen, ihr wisst, denke ich, wo es herkommt, ne? Oder David? Ihr wisst, wo Gemüse herkommt, ne? Genau. Aber wenn du jetzt in irgendeine Großstadt gehst und Kinder, die gehen, wenn du sagst, ja, wo kommt das jetzt her? Ja, die gehen zum Aldi, Lidl, keine Ahnung wo. Ja, wenn du sagst, ja, wo kommt die Milch her? Ja, die hole ich da aus dem Regal. Im Kaufhaus, ja. So, und aber wenn du denen sagst, ja, wo kommt sie ursprünglich her? Oh, weiß ich nicht. Dass die von der Kuh kommt, wissen auch viele gar nicht. Ja, das heißt, dieser Bezug zur Natur, der geht in unserer Gesellschaft vielen einfach verloren. Aber daher, darum gibt es ja diese sogenannten Erntedankfeste, um klarzumachen, Mensch, was hat Gott dort alles geschaffen? Ja, und er will einfach hier anhand von dem Abschnitt deutlich machen, dass wir uns freuen sollen über das, was er da macht. Nämlich, er sagt, ja, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, die freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Warum freue ich mich, ja? Ich habe im Herbst oder im Frühjahr habe ich meinen Samen ausgestreut, ob das jetzt die Pflanzen sind, die jetzt hier sind, ob das dann, wie ich es jetzt auf dem nächsten Bild habe, Getreide ist, das ist ganz egal. Ja, ich habe ausgestreut und dann muss ich abwarten, was passiert. Das heißt, ich muss gucken, ja, wächst es oder wächst es nicht? Ja, ich kann jetzt höchstens die Vorarbeiten, die kann ich leisten, den Acker entsprechend bearbeiten und so weiter und so fort. Ich muss den Samen streuen, aber was das Wachstum angeht, da habe ich nichts mehr in der Hand. Ja, ob das jetzt regnet oder nicht regnet, das habe ich nicht mehr in der Hand. Ob jetzt es knalleheiß ist und eben kein Regen oder trüb und keine Ahnung, nicht warm und dafür richtig regnerisch und egal wie es ist, von dem einen zu viel ist schlecht und vom anderen zu viel ist auch schlecht. Ausgewogen. Und dann habe ich eine schöne, tolle Ernte, wenn alles ausgewogen ist. Aber das habe ich nicht in der Hand. Das hat unser lebendiger Gott in der Hand. Und deswegen soll ich ihm auch dafür danken, dass er mir all das schenkt. Und darauf weist er hin. Und dann als nächstes, ich habe das jetzt halt, es wird natürlich ein anderes Bild eigentlich damit gemeint, aber was trägt dieser Leopard davon? Eine Beute. Oder was jetzt noch interessanter ist, dieser Adler, ja, er hat diesen Hasen erspäht. Und der Hase weiß auch gar nicht, was auf ihm zukommt. Ratzfatz, backbumm, hat er das Ding gepackt und ab, und dann ist er, und dann dient er als Mittagessen. Ja? So. Und genau das versucht der Abschnitt hier deutlich zu machen. Beute, ich kann mich freuen über die Beute. Ich meine, dem Adler sieht man die Freude nicht an. Das gestehe ich natürlich, ja. Aber auf was zielt es eigentlich hin? Wenn man damals Kriege geführt hat, dann haben diese Kriegsleute natürlich von irgendwelchen, ja, sage ich jetzt einmal, Siegen, haben die natürlich eine Beute ankauft, entweder in Gold, in Silber, in keine Ahnung was, ja. Auf jeden Fall waren die, wenn die da ihre Streifzüge gemacht haben, die hatten die Taschen voll. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie es jetzt hier auch erwähnt wird, das Volk Israel gegen so ein Kriegsvolk gekämpft hat und es besiegt hat, dann haben die Beute einsammeln dürfen. Und das war ein Fest. Das war ein richtiges Fest, festzustellen, jawohl, oh, der hat einen Goldklumpen, oh, der hat Beutel, der hat einen richtigen Sack Silber und was weiß ich alles, ja, oder Diamanten, Edelsteine, keine Ahnung was, ja. Und da war die Freude groß in dem Heerlager, wenn die Beute eingesammelt haben und festgestellt haben, meine Güte, wir haben jetzt eine fette Beute gemacht, ja. Und das meint eigentlich hier der Abschnitt, wir sollen uns freuen. Freuen, wie man sich freut über eine Ernte, weil Gott eine tolle Ernte geschenkt hat. Freuen über eine fette Beute, die ich gemacht habe. Und dann geht er, das, wenn man das jetzt so betrachtet, ja, so, ach ja, Midian, was war da jetzt in Midian? Okay, keine Ahnung, ja. Aber, was heißt es da? Und das Joch ihrer Last. Last, den Stab auf ihrer Schulter. Den Stock des Treibers zerbricht Gott. Was heißt das jetzt? Und dann heißt es, wie in den Tagen Midians. Eigentlich so ein kleiner Nebensatz. Was heißt das eigentlich, wie in den Tagen Midians? Und dann kommen wir zu einem Mann. So, Gideon. Passt sogar vom Bild her. Er war ein Angsthase. War einfach ein Angsthase. Warum? Jetzt sagst du mir, ja, was fällt denn dir ein? Du kannst einfach sagen, der Gideon war ein Angsthase. Stimmt aber. Was hat der Gideon gemacht? Die Erntezeit war, kommt auch wieder dieses Bild von der Ernte. Ja, und weil die Midianiten immer wieder in der Erntezeit ins Land eingefallen sind, die haben dann die Felder in Brand gesteckt und haben im Grunde genommen der Rest, was nur da war, haben die mitgenommen. So, das heißt, die Leute waren richtig verarmt, haben gehungert. Und was hat der Gideon gemacht? Er hat Angst gehabt, dass das Gleiche wieder passiert. Und dann ist er gegangen, hat das Korn abgemäht. Und dann ist er in die Kelter gegangen. Was ist eine Kelter? Da presst man Wein aus. Ist er in die Kelter gegangen, ist ein geschützter Raum. Und hat dort das Getreide gedroschen, um das vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Dann sagte, kommt Gott auf ihn zu, oder halt ein Engel, und sagt, du starker und mächtiger Fürst, ja. Und der Midian, der Gideon, wie, was? Ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus und mein Stamm ist unbedeutend, was Israel angeht. Ich stark und mächtig, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also sucht er irgendjemand anderes, der besser, kräftiger, stärker und mutiger ist wie ich, also ich. Nee, so. Und was macht Gott? Nee, dich will ich. Dann sagt er, du sollst gegen die Midianiter kämpfen. Ich komme nicht mehr zu mir. Bloß nicht. Ich doch nicht. Wieso ich? Ja, und dann, und Gott sagt, macht ihm klar, ja, du sollst es machen. Und er, nee, ich möchte ein Zeichen, dass ich das wirklich machen soll. Und dann sagt er, wenn ich jetzt einen Schwamm, ich denke, das war ein Schwamm, ich kann es jetzt nicht genauso machen, oder ein Vlies halt, ne? Rausleg und das am nächsten, wie rum das jetzt war, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber einmal sollte das fließnass sein und das Feld ringsrum trocken. Und dann sagt er, das könnte jetzt auch ein Zufall gewesen sein. Also, Herr, mach's, ich will, dass du es am nächsten noch andersrum machst. Das Vlies soll trocken sein und ringsrum soll alles nass sein. Und was macht Gott? Er ist so, das finde ich so klasse an Gott. Er ist so geduldig. Er nimmt uns ernst. Er nimmt auch unsere Ängste ernst. Er auch unseren Zweifel. Ja? Und man kann wirklich sagen, Gideon war echt ein Zweifler. Er war nicht nur ein Angsthase, er war auch ein Zweifler. Aber Gott nimmt diesen Zweifel ernst und geht darauf ein und sagt, ja, ich weiß, dass du Zweifel hast. Aber ich helfe dir in deinem Zweifel. Dann hat er ihn erneut bestätigt. Okay, Gideon hat gesagt, alles klar, Gott, ich muss, hilft nichts. Dann hat er gesagt, Leute, helft mir, ich will gegen die Midianiter ziehen. Auch wenn das Unternehmen wahrscheinlich schief gehen kann. Aber kommt und helft. Was passiert? 22.000 Männer. Okay, und was macht Gott? Er sagt, du geh her und frag, wer alles Angst hat. 12.000 Männer? Nee, ich habe Angst. Er sagt, dann geh heim. Okay, es sind nur noch 10.000 Leute da. Wir sehen nicht viel gegen dieses Riesenheer. Es sind noch 10.000 Leute. So, was macht Gott? Jetzt geht er hin und sagt zu Gideon, okay, jetzt gehst du zu dem Fluss dahin und dann sagst du, die sollen trinken. Und diejenigen, die lecken wie ein Hund, die stellst du extra und alle anderen stellst du auch extra. So. Jetzt waren 10.000 Männer. 9.700 tranken normal und 300 tranken wie ein Hund. Was passiert jetzt? Sagt Gott zu ihm, du, die 9.700, die schickst du nach Hause. Boah, könnt ihr euch jetzt die Situation vorstellen, wie es dem Gideon gegangen sein muss? Also dem ist garantiert, also dem ist das Herz aber ganz gewaltig in die Hose gerutscht. Mit 300 Mann gegen ein Riesenheer sich zu stemmen. Wie soll das möglich sein? Es ist auch nur möglich, wenn Gott es macht. Ja? Und dann, das habe ich jetzt noch nicht extra, und dann hat Gott Gideon gesagt, okay, du verteilst diese 300 Menschen ringsum das ganze Heerlager der Midianiter. Jeder hat einen Krug und eine Fackel und eine Posaune. So, warum? Keine Ahnung, macht er. Und Gideon hat einfach gehorcht. Er hat jetzt in der Zwischenzeit schon erlebt, Gott hat das bestätigt und gesagt, okay, also ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich es nicht begreife, ich mach's. Und dann kommt's. Dann sollte Gideon, also die Männer, quasi den Krug zerbrechen. Die sollten, wenn ich es jetzt richtig im Gedächtnis habe, auch den Krug über die Fackel haben, dass man die Fackel nicht sieht. Und den alle auf einem Ruck den Krug zerbrechen. Das heißt, es gibt dann ganz schön einen Krach. Der Krach kommt aber von 300 Stellen rings um das ganze Heerlager. Und plötzlich hast du 300 Fackeln und 300 Trompeten. So, und was passiert, wenn jemand mitten aus dem Schlaf gerissen diesen Krach hört, eine Trompete hört und dann hier eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Ja, um Himmels Willen, was ist jetzt da los? So, und was passiert dann? Dann sind die Leute ganz schlichtweg, die haben sich gegenseitig umgebracht, die Midianiter. Weil keiner hat mehr erkannt, ja, wer gehört jetzt zu uns und wer gehört nicht zu uns. Und was haben die Israelis gemacht? Die haben gar nichts gemacht. Die waren einfach nur gestanden mit der Fackel und mit der Posaune. Da hat kein einziger irgendein Schwert genommen, irgendein Blut vergossen, gar nichts. Und genau auf diese Situation spielt, darauf geht der Jesaja hier ein und sagt, ja, schaut her, ich zerbreche, also, kann ich ja nochmal vorlesen, denn das Joch, warte mal, denn das Joch ihrer Last, ja, also das Joch, die waren natürlich schon belastet durch diese Midianiter. Das war eine extreme Last, die zu tragen hatten. Joch ist wie, wisst ihr ja, wird auf dem Rind, also um den Hals von zwei Rindern, und dann müssen die halt da die Last hinterherziehen. Ne? Also das heißt, es ist eine extreme Last. Der Stab auf ihrer Schulter, ja, die sind im Grunde nochmal so richtig schön hergenommen worden, verdroschen worden. Der Stock ihres Treibers, was passiert mit den Ochsen? Der treibt die mit dem Stock, dass die voranmarschieren. So. Und dann, wirst du zerbrechen, oder zerbricht der Herr, wie in den Tagen Midians. Genau das hat Gott getan. Er hat das Volk Israel von dieser Belastung befreit. Er hat die Midianiter in die Hand vom Volk Israel gegeben oder in die Hand Gideons gegeben. Und was auch noch interessant war, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, dass die Gideon immer noch Angst hatte. Aber es wird jetzt nicht direkt davon gesprochen, dass der Gideon Angst und gezittert hat. Aber wenn der es nicht getan hat, dann sieht man einfach, wie fürsorglich Gott ist. Und zwar hat einer von den Wachen einen Traum gehabt. Und Gideon hat einfach gesagt, geh mal da runter und hör dich einfach mal um, was da unten so los ist. Und genau zu dem kommt der Bote vom Gideon und dann erzählt, die haben gerade Wachablösung gehabt, und erzählt, stell dir vor, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt, dass Gott unser Heerlager in Gideons Hände gegeben hat. Ja? Und dann kamen die natürlich zurück und haben erzählt, ja, genau das hat der geträumt. Und das war dann auch für Gideon eine neue Bestätigung, jawohl, ich bin auf dem richtigen Weg. Und so, und jetzt stellt euch vor, die haben jetzt eine Riesenbeute gemacht, das heißt, die haben jetzt, sag jetzt mal Geld in dem Sinn eingesackt, wenn man so sagen will, Gold, Silber, keine Ahnung, was die Midianiter alle dabei hatten. Aber das Nächste ist, sie hatten, wie es hier unten steht, sie hatten genug zum Essen. Warum? Die Felder wurden nicht verbrannt. Die haben die Midianiter alle in die Flucht geschlagen. Die Anführer haben sie umgebracht. Und das Getreide wurde nicht vernichtet. Das heißt, die haben im Grunde genommen genug zum Essen gehabt und sie hatten auch sogar noch darüber hinaus Güter gehabt. Und dann wird eben gesagt gehabt, dass eben der Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Im Grunde genommen wird dadurch deutlich gemacht, die uns gequält haben, die uns geknechtet haben, die ihre Mäntel im Blut gewälzt haben, in unserem Blut, die werden selber vernichtet. Die werden vernichtend geschlagen. Und dann heißt es eben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ein kraftvolles Licht wird uns geboren. Ich habe versucht, irgendwie herauszufinden, wie man das am besten darstellen kann. Und da ist mir eben die Freude über ein Kind, die oft einfach da ist, wenn das Kind relativ klein ist und neugeboren oder wie auch immer, da haben ja die Eltern eine unbändige Freude. Ja. Und im Grunde genommen, ein kraftvolles Licht wird geboren. Und genau das ist passiert, als Jesus auf diese Erde kam. Er war wirklich so ein kraftvolles Licht. Als Baby vielleicht noch nicht, aber dann, als er, sage ich jetzt mal, dann auch wirklich richtig zu wirken anfing. Er war schon ein Licht in seiner Umgebung, weil es gibt noch eine Stelle im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, meine steht es, wo Jesus als Zwölfjähriger im Tempel ist. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sich wunderten, was der alles weiß, was der für Fragen stellt und so weiter, ja. Weil er war auch in der Zeit als junger, als Bub oder dann heranwachsender junger Mann, er war im ständigen Kontakt mit Gott. Er hat mit Gott geredet. Er wurde im Grunde genommen, er wusste ja natürlich, dass er der Sohn Gottes ist, ja. Aber er hat, das, was er dann später weitergegeben hat, das war eine gewisse Schule, in der er diese 30 Jahre lang eben ging. Und dann heißt es die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Er ist ein Herrscher. Aber was ist er für ein Herrscher? Die meisten Herrscher, die wir so in der Vergangenheit aus der Geschichte her kennen, das waren meistens die einfach ihre Untergebenen, ihre Bevölkerung unterdrückt haben, unterjocht haben, die gesagt haben, einfach für sich, damit sie gut leben konnten, mussten die bluten, wenn man so sagen will. Ja, aber was ist Jesus für ein Herrscher? Er ist liebevoll. Er umsorgt uns. Er möchte, dass es uns gut geht. Er will, er umsorgt uns, wie es auch dieses Wort schon heißt. Ja, er ist für uns da. Er beutet uns nicht aus, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Er gibt uns auch zu essen, er gibt uns zu trinken, er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. So vieles, ja. Er ist ein fürsorglicher Herrscher. Und dann, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und da stellt sich immer wieder auch die Frage, die wir uns auch stellen müssen, wer ist dein und wer ist mein Ratgeber? Ja. Ich brauche ab und zu auch immer irgendeinen Rat, wenn ich irgendwo in einer Entscheidung stehe, wie ich jetzt was machen muss. Ja? Matthias braucht immer wieder auch immer einen Rat. jeder von uns braucht Ratgeber. Und da ist ja die Frage, haben wir einen guten Ratgeber oder einen schlechten Ratgeber? Ja, das nächste, Hiob zum Beispiel, da hatte ich letzte oder vorletzte Botschaft war es, ging es auch schon mal um Hiob. Er brauchte einen guten Ratgeber. Aber was hatte zum Beispiel Hiob? Ja, Hiob hatte drei schlechte Ratgeber, die ständig immer nur gesagt haben, ja, du hast gesündigt. Es ging immer nur um die Frage, ja, du hast gesündigt, deswegen geht es dir so schlecht. Stimmt doch alles gar nicht. Der hat gar nichts gemacht. Der Teufel hat im Himmel sein Spiel getrieben, ja, aber das hat keiner von denen wissen können. Ja, wir wissen es jetzt, weil wir die Bibel kennen, oder weil wir die Geschichte aus dem rückblickend anschauen, ja. Hiob hatte drei falsche Ratgeber. Und dann? Die Rede Gottes. Ja? Erste Rede Gottes. Müsst ihr vorstellen, 71 Verse lang sagt Gott einfach, ich lese vielleicht ein paar ganz kurze Dinge daraus. Und zwar 38. Also nur ein paar, immer einfach Bilder von macht. Erste Rede Gottes fragen. Danach antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? In anderen Übersetzungen heißt es ohne Verstand. Götte dich wie ein Mann und deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mir beantworten oder mich belehren. Wo warst du, als die Erde gegründet war? Ja, als die Erde ins Entstehen gekommen ist. Ja, wo warst du da? Ja, teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Ja? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als Morgenstern miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzen. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach? Und so könnte man das ganze Ding weiter. Das sind jetzt 71 Verse, wo Gott einfach klar macht, ja, schau mal her, das habe ich getan. Das habe ich gemacht. Ja, wo warst du? Ja, sag mir doch. Ja, und dann musste Hiob im Vers 40, Kapitel 40, dann klein beigeben und sagen, ja, siehe, so gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Er ist einfach, wenn man so sagen will, er ist einfach sprachlos und beschämt, dass er Gott angeklagt hat. Ja, warum es mir so schlecht geht? Warum kriege ich keine Antworten? Ja, Gott, wer bist du eigentlich? So. Und dann geht's weiter. Und dann fängt Gott, zweite Rede Gottes ab dem Vers 6 und das bis Kapitel 21, Vers 26. Das gleiche wieder. Gott klar macht ihm klar, Junge, schau mal her. So bin ich. Ja? Kannst du mich beraten? Kannst du mir sagen, was ich tun soll? Und er musste einfach klein beigeben und sagen, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst mich wissen lassen. Von Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Von Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Gott hat ihn hineinschauen lassen in seine Größe, in seine Allmacht. Was habe ich alles gemacht? kannst du schauen, was da mit der Pflanze los ist? Kannst du analysieren, wie das ganze Ding funktioniert? Nein. Ja. Gott hat ihm einfach auf eine ganz klare und eindeutige Art und Weise klargemacht, Junge, du brauchst mich nicht belehren. Aber was für mich jetzt da einfach so richtig toll ist, wenn ich einen Rat brauche, wo gehe ich dann hin? Zu dem, der mir wirklich einen Rat geben kann. Dann gehe ich eben in die Gegenwart Gottes. Dann gehe ich zu Jesus. Und genau das wird eben mit dem Namen, der dahinter steckt, wunderbarer Ratgeber. Das wird dadurch deutlich. Jesus ist ja Gott. Und aufgrund dessen ist er auch ein wunderbarer Ratgeber. Dann ein starker Gott. Ja, stark. Was drückt Stärke aus? Unterschiedliche Dinge. Aber eins, was für mich so richtig auch nach Stärke und Kraft Gottes ist, schaut, wenn ich das Weltall angucke. Er hat das Weltall gemacht. All das hat er geschaffen. Er hat diese Erde geschaffen. Und da steht im Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Ich liebe diese Verse. Also wenn ich immer so sag jetzt mal, einen Blick in den Himmel werfen will und einfach die Größe Gottes mir vor Augen halten will, dann lese ich genau diese Verse, weil die sind so einfach so klasse. Ich glaube, das war es jetzt, ja. Genau, Kapitel 40, Abvers 12. Dann, wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Stell dir mal vor, die ganzen Meere auf dieser ganzen Erde, so, die habe ich jetzt alle hier in dieser Hand. Ist das möglich? Nee, ne? Ja, aber wenn du es jetzt vorstellst, ja, diese Gott, wenn der seine Hand aufhalten würde, würden die Wassermassen, die auf dieser ganzen Erde bestehen, die würden in seiner Hand Raum Platz finden. Müsst ihr euch mal vorstellen, so groß, so mächtig, so erhaben ist Gott. Oder gemessen mit der hohlen Hand und den Himmel ausgemessen mit der Spanne. Nimm den Zollstock und misst die ganze Erde einfach mal so schnell. Kannst du das? Keiner von uns kann das. Ja? Oder wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit einer Waage gewogen? Ja, wir schaffen es ja nicht einmal, ja, ich merke das jetzt, wie älter das ich werde. Ja, ich tue mich schon schwer, so einen 30-Kilo-Sack da eine Treppe hochzuschleppen. Ja? Jetzt stell dir mal vor, ja, ich wiege jetzt einfach mal die Berge, die auf dieser Erde stattfinden. Unglaublich. Ja? Und sich das bewusst zu machen. Ja? Und dann, heißt es dann, und den ganzen Ding geht es dann weiter, und irgendwann heißt es dann, die Völker sind vor dir wie ein Tropfen am Eimer. Stell dir das vor, du hast so einen 10-Liter-Eimer, da ist so ein Tröpfle dran, so ein Wassertropfen. Und das stellt die Menschheit auf dieser ganzen Erde dar. Unglaublich. Unglaublich, so groß ist Gott. Ja, und das macht mir einfach Mut. Und er hatte das jetzt nur so ein kleiner Bereich in unserer Erde, auf der wir leben. So, dann stellt euch vor, dieses ganze Weltall mit diesen, was weiß ich, ich weiß gar nicht, gibt es ja irgendwelche Zahlen, die kann man gar nicht aussprechen. So viele Sterne gibt es in dieser ganzen Galaxie. Die Sternsysteme, Milchstraßen, keine Ahnung. Ja, das kann man gar nicht mit dem Verstand erfassen, was da Gott geschaffen hat. Ja, und genau da geht eben dieser Name Jesus, starker Gott. Ja, er ist stark, er ist mächtig, er ist kräftig. Und dann Vater der Ewigkeit, ohne Anfang. 1. Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Ich denke, was ist jetzt da los? Aber wenn man dann den Vers 14 liest, dann wird einem das klar, was da gesagt wird. Im Anfang war das Wort, da geht es um die Erschaffung der Erde. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da heißt es, aha, Jesus kam auf die Erde, also das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, das Wort Gottes, also Jesus, war schon am Anfang da. Er war da, als diese Erde ins Entstehen gebracht worden ist. Vater der Ewigkeit. Das heißt, er ist von Anfang an da. Noch bevor diese Erde entstanden ist, war Jesus schon. Und dann ohne Ende. Also ich habe jetzt speziell, was Ewigkeit in der Zukunft angeht, jetzt nicht so, also bin jetzt nicht so fündig geworden, aber in Vers, Kapitel 21, ab Vers 1, da wird eins deutlich. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das heißt, diese Erde, wo wir jetzt drauf stehen, die wird mal weg sein. Und dann wird ein neuer Himmel, eine neue Erde da sein. Ja? Und das heißt, wir werden in Ewigkeit mit diesem großartigen Gott, mit diesem ja, gewaltigen, unglaublich großartigen Jesus zusammen leben. Ewig. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir begrenzt sind. Ja, wir denken in 80 Jahren. Das heißt, unser Leben besteht, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Wenn wir Glück haben, noch mehr. Ja, manche eben nicht so lang. So weit denken wir. Unser Verstand ist in der Hinsicht einfach in gewisser Hinsicht begrenzt. Aber das geht darüber hinaus. Das heißt, wir werden ewig leben. Aber wir müssen es uns auch nicht vorstellen. Die Tatsache besteht, dass es so kommt. Und dass Gott eben einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dann, ein kraftvolles Licht wird uns gegeben und da heißt es, Fürst des Friedens. Und mir ist da einfach auch bewusst geworden, Friede beginnt im Herzen. Aber das Problem ist, von Natur aus sind wir böse. Ja, haben wir einfach ein böses Herz. Und da, das wird einfach auch Mose, 1. Mose 8, 21, sehr, sehr deutlich. Da heißt es, ich lese von Anfang 21, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach zu seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Und dann kommt die Antwort, denn das Sinnen oder in anderen Übersetzungen heißt das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und ja, Gott weiß das. Und er hat gesagt, selbst dieses Gericht, diese ganze Sinnflut, ja, es ändert nichts, dass das menschliche Herz böse ist. Boshaft, zu jeder Sünde fähig. Und ich sage euch eins, wenn nicht Jesus seine Hand über uns halten würde, und sage jetzt mal, unser böses Herz zähmen würde, wäre jeder einzelne von uns zu jeder erdenklichen Sünde und Schuld und Gemeinheit in der Lage. Jeder einzelne von uns. Mich einschlossen. Aber wir können so dankbar sein. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, Leute, ihr könnt so froh sein, dass ich bekehrt bin. Also, ich weiß es nicht, ob ich ein paar Mal, bitte?
Zu gefährlich.
Ja, also manches Mal könnte ich schon sehr radikal werden. Ja, ja. Habe ich schon zu manch einem gesagt gehabt, und das meine ich aber auch wirklich ernst. Ja. Ich bin mir sehr sicher. Und manches Mal, wenn ich so in mein eigenes Herz hineinschaue und merke, Entschuldigung, wenn ich so sage, was für eine Mörderrube da drin herrscht und drin ist, dann erschrecke ich jetzt wirklich manches Mal über mein eigenes Herz und denke mir, um Himmels Willen, was geht da drin vor? Ich muss dann auch Buße tun und Jesus um Vergebung bitten über die bösen Gedanken, die manches Mal einfach da sind. Gerade wenn ich jetzt auch an Corona und diesen ganzen Ding denke, da muss ich ehrlich sagen, also da geht man manches Mal, da haut es mir echt einen Deckel. Und darum sage ich, in der Hinsicht ist es gut, dass ich bekehrt bin. Ja. Ja, dann echten Frieden wird es, möchte ich mal sagen, erst nach dem tausendjährigen Reich geben. Ja. Weil, ja, erst da, sage ich jetzt einmal, wirklich aufgeräumt würde. Es wird ein tausendjähriges Friedensreich geben, jawohl. Da wird auch Frieden schon herrschen, aber wirklich echter Friede und dauerhaft, also ewiger Friede, der wird erst sein, wenn diese Erde nicht mehr besteht und dieser neue Himmel und diese neue Erde da sein wird. Ich möchte noch diesen Vers kurz lesen. Offenbarung 21. Und da heißt es, und es wird jede Träne von ihren Augen ab, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und der Omega, und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern, Unzüchtigen, Zauberern, Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Bibel sagt immer ganz klar zwei Sachen. Auf der einen Seite, ja, wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, ihm nachfolge und sage, jawohl, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Gott, dir diene ich, dann habe ich diese Zukunft. Wird keine Träne mehr sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Aber wenn ich das nicht tue, dann, sagt er ganz klar, wird das Ende der Feuer sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das heißt, ewige Qualen, ewig getrennt von Gott. Und als wir jetzt am Donnerstag, meine ich war es, wo wir darüber nachgedacht haben, über Offenbarung, ging es auch darum, oder war es an einer anderen Stelle, ja, dass eben ja nicht allein jetzt diese, sag jetzt mal, äußeren Qualen, sondern vor allem auch dieses Isoliertsein. Das heißt, jeder für sich. Es geht ja, das merken wir jetzt schon, wenn Menschen so richtig, ja, boshaft böse werden, ja, dann geht einer gegen den anderen. Jeder steht für sich da. Und genau das merken wir auch, ob sie es bewusst oder unbewusst machen, die Regierung ja erreichen. Durch diese Isolation, dass keine Gemeinschaft mehr möglich ist. Alle Bereiche, die die Gemeinschaft umfassen, werden uns ja verboten durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. So, das heißt, man isoliert sich und dann findet man auch nicht mehr zueinander. Das heißt, wenn ich nicht zueinander finde, bin ich eher gegeneinander. Und genau das wird auch in noch, also viel ausgeprägterer, schrecklicherer Art und Weise sein, also für die, die dann dort in der ewigen Verdammnis sein werden. Übel, richtig übel. Also, und ich bin so froh, dass ich an Jesus glaube, dass Jesus mich errettet hat vor jetzt weit über 30 Jahren und ich meinen Weg mit Jesus gehen darf und wissen darf, dass das Böse mich nicht erreichen wird, sondern im Gegenteil, ich dort sein darf in der Gegenwart Gottes, ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne Geschrei. All das, was hier oft in dieser Welt einfach normal ist, ja, dass man leidet. Ja. Es war kein Spaziergang, als vor 4,5 Jahren meine Frau gestorben ist. Ja. Das sind Leiden, die man durchmacht. Aber Gott trägt uns da durch. Aber es wird auch ein Ende haben. Dieses Leid wird dann nimmer sein. Es wird keine Träne mehr da sein über irgendwelche Dinge, die uns Not machen, weil es keine Not mehr gibt. Ja? Und darauf dürfen wir uns freuen. Alle diejenigen, die Jesus in ihrem Herzen wohnen haben und ihm nachfolgen. Amen.